Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber hier bei Nachholspiel in Folge 131. Und Mario, hast du die große Torte dabei?
Die kleine habe ich dabei, die große nicht, die hat nicht gereicht, weil die gibt es nur bei einem sogenannten runden Geburtstag. Und darüber reden wir ausnahmsweise im Podcast, aber ich meine damit nicht den Podcast.
Olli, eigentlich hätten wir diese Folge heute dir widmen müssen, denn du hast Geburtstag.
Juhu!
Und du bist ja eine halbe Legende. Zumindest hast du von all den Legenden, über die wir hier schon gesprochen haben, ich sag's mal, was so das Thema Falltür angeht, ne? Also Abstürze und so weiter. Ja. In deinen wie vielen Jahren jetzt?
36.
36 Jahren, zumindest 6, 7 Jahre in deiner Jugend sicherlich viel davon mitgenommen.
Herzlichen Glückwunsch, Olli. Es ist leider noch kein runder Geburtstag, sonst wäre hier vielleicht eine große Torte
oder
für uns gestanden, Hans.
Ja, stimmt.
Oder
kommt in 4 Jahren
oder
nochmal.
Irgendwie sowas, aber in 4 Jahren.
Ja, ihr wisst ja, wo der Kühlschrank steht. Ja. Also von daher, vielen, vielen Dank.
Hast schön reingefeiert.
Ich hab.
Hast du auch an deinem Podcast.
An meinem Geburtstag.
An deinem Geburtstag Podcast.
Wie war's denn? Was hast du denn gemacht gestern?
Ja, ich hab witzigerweise nochmal an das Thema von heute gedacht. Denn das Thema von heute.
Ist doch vorbereitet.
Riecht ein bisschen nach Bier hier in der Wohnung.
Ja, das. Warte mal. Ja, das bin ich. Ich hab in der Kiste bin ich eingeschlafen. Denn das Thema, über das wir heute reden, das jährt sich gestern. Das jährt sich am 29. April. Und ich habe natürlich, wie sich das gehört, fein säuberlich recherchiert und hier mein Blog vollgeschrieben und habe mich um das Thema gekümmert und habe mich natürlich die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass ihr hier an meinem Geburtstag reinplatzt.
Vor wie vielen Jahren war das denn? Auch vor 36? Wann ist das passiert?
Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Moment. Wir reden über ein Thema, was sich gestern vor 44 Jahren gejährt hat. Es geht um den 29. April 78 und obwohl wir nicht über mich reden, wird es rekordverdächtig, Kinder. Wir reden über das 12:0 von Gladbach gegen Dortmund. Kurz klar hier in die Runde gefragt. Mario,
jo.
Was weißt du davon?
Höchster Bundesliga-Sieg, den es jemals gab. Mehr nicht.
Ja, Hans, weißt du noch mehr?
Nee, ich weiß, dass Evalin auf dem Platz stand. Aber ansonsten, nee, würde ich jetzt...
Was ist denn jetzt darauf?
Hat er uns das nicht auch mal erzählt?
Oh, der hat so viel erzählt. In Folge 100 hatten wir ja Ewald zu Gast und er hat nicht aufgehört zu reden, was super schön war, weil wir dadurch eine richtig volle Jubiläumsfolge hatten. Und ich bin ja immer derjenige, der das schneidet. Das heißt, ich durfte mir das Ganze zweimal anhören. War super. Und es stimmt, Ewald
Lien... Hast du gerade rechtzeitig geschafft zur Folge heute.
Ja, also es hat nur rund 31 Folgen gedauert. Und ich bin wieder hier. Und Ewald Lien stand auf dem Platz, allerdings nicht von Beginn an, aber, wie man dann immer sagt, der Reihe nach. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, ihr erinnert euch, ihr beide hier und ihr zu Hause, hatten wir schon den Pfostenbruch vom Bökelberg. Und das hat sich vor allem...
In welchem Jahr war der?
Der war 71. Das war 7 Jahre vorher und in Podcast. Podcast ist ja immer kürzer, deswegen war das bei uns nur vor ein paar Wochen.
Ach so.
Verstehst du?
Habe ich verwechselt.
Das sind keine Hundejahre, sondern eher... Weiß nicht, Eintagsfliegen.
Du merkst,
nee, aber die Hundejahre sind bei uns die Hundeminuten, weil du hast schon wieder gesagt, das wird eine kurze Folge. Nimm's mal 7.
Aber er ist auch ein bisschen weiser geworden, ne?
Weiser vor allem, wenn ich mir hier. Mir geht das so langsam, ihr könnt euch noch erinnern, vor 2 Wochen hat Mario über die Frisur von Bobby Charlton geredet, dieses Rüberkämmen.
Heute hat er eine Kappe auf.
Heute habe ich hier, heute habe ich einen Cap auf, damit ich nicht den Bobby Charlton machen muss. Aber wir driften ab. Da war jedenfalls, Mario, da hast du dich vor allem drüber beschwert. Da war ja Gladbach. Beim Pfostenbruch erstmal der Verlierer dieser ganzen Sache, am Ende der Saison, aber der große Gewinner.
Habe ich mich da beschwert?
Ja, du fandest es irgendwie nicht so geil. Du hättest es als bessere Bestrafung gefunden, weil sich die Gladbach-Spieler ja während des Spiels, als der Pfosten gebrochen war, nicht ganz so fair verhalten hatten.
Ja, ja, die wollten,
Ne, die wollten ja das Wiederholungsspiel genau. Und da warst du so ein bisschen empört und meintest, ja toll.
Ja, bin ich jetzt immer noch, wenn ich
drüber
nachdenke.
Ich wollte gerade sagen, bis heute bist du empört.
Ja, ja, wirklich. Ja,
wieder empört. Konnte
kaum schlafen.
Re-empört, ja. Und ich kann dich beruhigen, heute ist es andersrum. Die Gladbacher in dem Moment der große Gewinner, aber dann irgendwie doch der große Verlierer. Was das Ganze überhaupt hier auf sich hat und wie viel Bier ich an meinem Geburtstag jetzt schon getrunken habe.
Das gibt's nächste Woche.
Das fahren wir zum 37. Geburtstag. Also.
Nein, ich habe es gesagt, es geht um den 29.04.1978, also gestern vor 44 Jahren. Gladbach hat gegen Dortmund gespielt, Gladbach hat gegen Dortmund gewonnen. 12:0. Es war der 34. Spieltag, also der letzte in dieser Saison und es ist ja auch heute noch ganz oft so, dass die letzten Spieltage, die haben es irgendwie in sich. Da ist immer, finde ich, jetzt nicht in Sachen Meisterschaftskampf, das ist ja dann meistens entschieden wenn der Schnee noch liegt, aber so im Abstiegskampf ist es da ja immer relativ spannend. Und da gibt es ja, finde ich jedenfalls, am 33. und 34. Spieltag immer ja schon relativ spektakuläre Ergebnisse. Also es ist nicht selten, dass man dann 5-0, 6-1...
Auch weil die Spiele ja alle parallel stattfinden müssen.
Genau, und das war damals auch so, dass zumindest Gladbach und Gladbach übrigens Titelverteidiger und die favorisierten Kölner, die haben auch zur gleichen Zeit gespielt, denn wir kommen zur Ausgangslage, Köln als amtierender Pokalsieger war Erster in der Tabelle, Gladbach war als amtierender Meister Zweiter. Sie waren punktgleich, sie hatten beide, es war die Zwei-Punkte-Regel, deswegen gab es auch noch Minuspunkte quasi, es gab 46 zu 20 Punkte hatten beide. Mhm. Der einzige Unterschied war, der erste FC Köln war auf der 1, weil man das 10 Tore bessere Torverhältnis hatte. Soweit, so klar?
Ja,
oder?
Ja.
Köln 81 zu 41, also plus 40 Tore. Und Gladbach 74 zu 44, also plus 30 Tore. Seit Januar, Februar waren die Gladbacher auf Platz 2. Es gab einen mäßigen Saisonstart, aber dann hatten sie sich wieder zurückgekämpft. Waren ja auch noch große Spieler dabei. Jupp Heynckes, Hacki Wimmer in der Abwehr, Berti Vogt. Das Blöde war halt, dass Heynckes viel verletzt war. Und das war, sollte auch seine letzte Saison übrigens sein. Überhaupt im Profifußball. Dann war Schluss für den sehr erfolgreichen Gladbach-Stürmer. Kommen wir zu diesem Spiel. Beide Mannschaften, ich habe es gesagt, punktgleich an der Tabellenspitze. Die Kölner eben diese 10 Tore in der Tordifferenz besser. Und auch das wird im Laufe dieser Folge noch sehr, sehr wichtig. Der FC musste am letzten Spieltag bei St. Pauli ran, am Millerntor. Die St. Paulianer, die waren damals Tabellenletzter und schon lange abgestiegen. Also da konnte sich Gladbach überhaupt nicht drauf verlassen, dass es irgendwelche Schützenhilfe von St. Pauli gab. Sie selber, also die Gladbacher, die mussten eben gegen die andere Borussia ran, gegen Dortmund. Die hatten eigentlich auch nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Die waren
so wie heute. Ja.
So wie heute. Die hatten am einen, oder lacht der Bayern-Fan.
Ich habe nichts gesagt. Aber wenn wer anders was sagt, dann lasse ich mir das nicht nehmen. Ich habe nur selber
entspannt sitzt, ja, und genau. So denkst, oh, der Witz, den fand ich jetzt gut.
Ja, aber ich habe mir gedacht, ich sage nichts. Der hat gesagt, die beiden Borussia gegeneinander, es geht um den höchsten Bundesligasieg. Ich weiß ungefähr, wie rum es ausging, aber da lasse ich mich gar nicht auf Spielchen ein. Da sage ich einfach gar nichts.
Der Bayern-Fan genießt Schweigen.
Es ist aber auch, muss ich mal sagen, bei unserem Podcast extrem einfach, immer den Bezug zur Gegenwart herzustellen.
Ja,
ne?
Ja, aber auch das ist ja nicht unlustig. Der BVB hat damals etwas später als heute, kann man sagen, aber dann doch frühzeitig den Klassenerhalt geschafft, nämlich am 31. Spieltag. Somit ging es sowohl für St. Pauli gegen den FC als auch für Dortmund gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach um nichts. Übrigens, ich sage aus Mönchengladbach, Gladbach hatte auch ein Heimspiel, aber das altehrwürdige Stadion am Bökelberg, das musste umgebaut werden.
Weil der Pfosten zur Hälfte nicht da war.
Ja, seit 7 Jahren.
Ja.
Gab es ein bisschen Nachschubprobleme, ja.
Ja, ja, hat Knippi damals nicht ordentlich geliefert, ne? Und du hast nicht, was hattest du in der Folge gesagt? Du wolltest das löten, ne?
Wollte löten, genau.
Den Holzpfosten.
Vielleicht waren die alle ähnlich begabt.
Da ist das Stadion abgebrannt, deswegen musste 7 Jahre später noch woanders gespielt.
Ich habe geschrieben, ich bin, im Text habe ich geschrieben, ich bin dem Löten auf den Leim gegangen, ja.
Oh. Mhm. Du solltest es mit Sprache machen, finde ich. Ich habe es gesagt, Bökelbergstadion, kennen wir alle, musste umgebaut werden damals 1978. Deswegen musste die Borussia aus Mönchengladbach die letzten beiden Heimspiele im Rheinstadion bei den Nachbarn in Düsseldorf austragen. Mhm. 38, du hast jetzt gerade so die Stirn gerunzelt.
Ja, weil irgendwie, also ja, absolut.
Wo sonst beim FC wäre blöde.
Sowieso, ja, aber im Ruhrgebiet ist ja auch alles dicht beieinander. Aber
ich hoffe nicht, dass du gerade Mönchengladbach und Düsseldorf ins Ruhrgebiet verortet hast.
Nein,
weil da lacht sogar der Mann aus dem Allgäu.
Ja, weil lag ich da schon falsch.
Ja, dann sagen wir mal, in NRW ist alles dicht beieinander.
Ja, das musste ich auch lernen. Das mögen die gar nicht, wenn man da jemanden ins Ruhrgebiet verfrachtet, der da gar nicht offiziell herkommt.
Sagen wir einfach Rheinland.
Ja.
Ne? Und da war das Rheinstadion und deswegen nicht das Ruhrstadion in Bochum. Egal.
Also, ich habe geguckt, nachvollziehbar, ja. Hatte ich aber nicht auf dem Schirm, insofern danke für den Lerneffekt.
Gerne. 38.000 Zuschauer, vor allem natürlich Gladbach-Anhänger im Düsseldorfer Rheinstadion. Kommen wir kurz zu den Mannschaften, bevor wir dann in dieses Torfestival reingehen. Pünktlich zum letzten Spieltag, nicht unwichtig, war der Dortmunder Stammtorhüter Horst Bertram nach langer Verletzungspause wieder einsatzfähig. Dennoch hat sich der Trainer der Dortmunder, Otto Rehhagel,
das ist auch eine gute Geschichte, dass Otto Rehhagel Dortmund-Trainer
ist. Ja, es gibt noch sehr viele solcher Querverbindungen in dieser Folge. Dafür ist dieser Podcast ja auch da. Otto Rehhagel hat sich dafür entschieden, Horst Bertram draußen zu lassen. Er wollte lieber Bertrams Stellvertreter Peter Endrulat im Tor lassen. Denn Endrolat sollte eine Chance erhalten in den letzten Spielen. Der Vertrag lief aus und er sollte zeigen, dass er es drauf hat.
Hat er ja gemacht.
Ob man den Vertrag verlängert.
Hat ein Bundesligaspiel insgesamt, oder?
Ja, hat schon ein bisschen mehr, weil Horst Bertram länger verletzt war. Und jetzt kommt das Fiese.
Das Schöne ist aber, dass du ja das Ergebnis längst verraten hast, ja. Und man kann das ja auch lesen im Text, im Titel und so weiter. Und diese, ja, alles, was jetzt so jetzt davor so gedacht und gesagt wurde, umso witzig.
Was glaubt ihr, wie häufig wurde da in einem Radio- oder Fernsehkommentar das Dutzend ist voll verwendet?
Oh, ja.
Oder und kommt es daher vielleicht sogar? Ja, konnte man das davor jemals gebrauchen? Ab und zu gibt es ein
Dutzend
halbes Dutzend.
In Klammern Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund ja. am so und so vielten April, am 29. April.
Ein Viertel Dutzend. Ja. Können wir mal beim 3-1. Jetzt machen Sie das Viertel Dutzend voll.
Und jetzt das Fiese, ich habe gesagt, Peter Endrolat, den haben sie im Kasten gelassen, damit er mal so ein bisschen auf Bewährung spielen konnte, damit er mal zeigen konnte, was er drauf hat auf der Linie. Irgendwie hat man es aber nicht so richtig konsequent durchgezogen. Am Morgen vor dem Spiel, also an dem Samstagmorgen, hat man ihm von Vereinsseite aus mitgeteilt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Man wollte ihn spielen lassen, man hat gesagt, der Bertram bleibt auf der Bank, der Endrolat, der wird das schon richten, der hat ja die letzten Spiele jetzt auch nicht so schlecht gespielt, als Bertram verletzt war, und dann hat man ihm aber am Morgen gesagt, du gehst jetzt, du gehst woanders hin. Können wir auch hinterher noch drüber reden, wo er dann sein Glück oder auch nicht Glück gefunden hat.
Aber er hat dann trotzdem gespielt.
Peter Endrolat hat gespielt, mit ihm gehen wir kurz zu den Personalien, bei den Dortmundern noch so namhafte Leute wie Mirko Votava, später Werder-Legende, oder auch Manni Burgsmüller, BVB-Legende, und eben auf der Trainerbank saß Otto Rehagel. Bei den Gladbachern, da könnte ich eigentlich fast jeden Namen erwähnen, im Tor Wolfgang Kleff, in der Abwehr Berti Vogts, wir hatten dann im Mittelfeld Haki Wimmer, im Angriff Kalle Delhaie, Jupp Heynckes, Allan Simonsen, später noch Ewald Lienen eingewechselt, also wirklich große Namen, und Jupp Heynckes und Haki Wimmer haben an diesem 29. April ihr letztes Spiel für die Gladbacher gemacht. Wer hätte gedacht, dass das dann so ein spektakuläres wird? Jupp Heynckes hat seine Karriere beendet. Heynckes übrigens, Mario, ich weiß, dass du ein großer Jupp Heynckes-Fan bist. Jupp Heynckes, 409 Pflichtspiele für Gladbach, 293 Tore.
Das ist eine Quote.
Das ist eine richtig krasse Quote. Eigentlich hat er wirklich Pech gehabt, dass es zu der Phase halt auch Gerd Müller gab. Dass man eben nicht ständig irgendwie Jupp Heynckes als Maßstab genommen hat, sondern da gab es eben noch diesen Bayern-Stürmer.
Wir haben das Thema ja hier mal gehabt, in einer der jüngsten Folgen, inwieweit jetzt der Status des Spielers überdauert oder inwieweit er auch durch einen Trainerjob dann gefährdet werden könnte oder nochmal größer wird. Jupp Heynckes ist da, finde ich, ein sehr gutes Beispiel.
Ja und nein. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube so 7, 8, 9 Jahre, bevor er bei Bayern eingesprungen war, war er Schalke-Trainer und ist gnadenlos gescheitert.
Auch in Frankfurt.
Ja, aber eigentlich, davor ja bei Real Madrid, da war er der absolute Hero.
Er hat, ist entlassen worden, obwohl er die Champions League gewonnen hat 1998.
Hero meine ich im Sinne von den größten Titel gewonnen. Klar, entlassen worden, das ist natürlich die Madrid-Logik dann, aber trotzdem, dann kam er nach Deutschland, Schalke. Das war nix.
Das war Frankfurt.
Das allergrößte Wunder war dann, dass es bei Bayern so hervorragend funktioniert hat und auch bei Leverkusen.
Ich wollte auch damit nur sagen, weil du hast bei ihm eben wirklich so Ausschläge. Und hinten raus hat er eben dann nur noch an die Decke geklopft. Und das ist schon also wirklich bezeichnend, wie eine Persönlichkeit, die eben dann auch ein so erfolgreicher Fußballer war, als Trainer mit diesen Höhen und Tiefen umgegangen ist. Und vielleicht am Ende auch aufgrund seiner gewachsenen Persönlichkeit aufgrund seiner Menschenführungskenntnisse eben dann auch so gut und legendär geworden ist.
Ja, absolut. Und in diesem Spiel war es so, du hast eben gerade von Ausschlägen gesprochen. In diesem Spiel gab es auch sehr viele Ausschläge, auch von Jupp Heynckes, und die waren vor allem auch relativ zügig, denn nach 27 Sekunden hat Jupp Heynckes schon das 1-0 erzielt. Also es ging wirklich zügig los, wir erinnern uns.
War das damals das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte?
Nein, war es nicht. Es ging noch schneller. Allerdings, wir erinnern uns, 10 Tore lagen sie hinten.
Ja, ja, genau.
Im Vergleich zum ersten FC Köln. Nach 27 Sekunden waren es nur noch 9 Tore. Und ich muss jetzt, ich wollte es eigentlich hinten raus sagen, aber ich kann es jetzt nochmal ganz
man
kurz.
Man muss immer wieder sagen, der Torwart hatte de facto keinen Vertrag mehr.
Ja, der war so mittelmotiviert. Und Jupp Heynckes hat übrigens am Frühstückstisch einem Journalisten zugeraunt, eher schießen wir ein Dutzend Tore, als dass Köln bei St. Pauli verliert. Nur das mal für den Hinterkopf. Mhm. Er hat auf jeden Fall sehr viel dafür getan, dass es zu diesem Dutzend kommen kann. 27 Sekunden, 1-0 Gladbach. Nach 13 Minuten steht es schon 3-0 für Gladbach. Und alle, die Gladbach-Fans in Düsseldorf, aber auch die Spieler auf dem Platz und auch die Leute auf der Bank, unter anderem Trainer Udo Lattek, die auch immer per Radio verbunden waren mit dem Millerntor-Stadion, dachten, oh, hier geht vielleicht doch noch was. Und ab da war eigentlich, es gibt bei YouTube, das werden wir natürlich bei nachospiel.de auch verlinken, eine 11-minütige Zusammenfassung von diesem Spiel. Es gab ja damals noch...
Viel schneller geht ja auch nicht.
Ja, genau. Es gab ja damals auch noch nicht diese ganzen Live-Übertragungen. Das haben wir ja vor ein paar Wochen auch von Roman Steuer gehört, dass ja diese ganzen Live-Übertragungen erst mit Leo Kirch und Premiere und Sky und so weiter erst
12
irgendwie...
12 wäre zu teuer gewesen für 12 Tore, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls 11 Minuten hat man das zusammengefasst. Ich glaube, das ZDF war es damals. Die ARD war es damals. Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Nach 13 Minuten, ich habe es gesagt, 3-0 und alle denken, wow, hier geht was, wenn wir so weitermachen. Und ab dann waren nur noch der Torwart Kleff, Vogts, Wittkamp und Hannes hinten in der Abwehr und der Rest Vollgas nach vorne. Messer zwischen den Zähnen, nur noch nach vorne. 22. Minute, Kalle del Haie, 4-0 und bei St. Pauli stand es immer noch 0-0. St. Pauli, obwohl sie als Tabellenletzter schon abgestiegen waren und nichts mehr erreichen konnten, es ging nur noch um die Ehre und das haben sie bis dahin noch hochgehalten, dieses Ehrgefühl. Denn nach 22 Minuten stand es auch am Millerntor gegen den 1. FC Köln noch 0-0. Ja, bis zur 28. Minute, Heinz Flohe, Köln-Legende, er hat den 1. FC Köln mit 1-0 in Front geschossen und auch in der Blitztabelle sah es jetzt wieder besser aus für den FC.
Der 1. FC Köln hat plus 41, Borussia Mönchengladbach plus 34. Herbert Fassbender in Düsseldorf, 1-0 steht es also für Köln bei St. Pauli, 4-0 bei ihm.
Wir hören es im Hintergrund, der Jubel. Denn die Gladbacher hatten dann auch wieder ein Tor erzielt. Aber vorher hatte der Kollege gerade noch gesagt, 7 Tore war Gladbach nur noch schlechter. 7 ist zu machen, bei noch knapp 60 Minuten noch zu spielen. Aber Jupp Heynckes und Haki Wimmer haben ganz schnell auf 6-0 erhöht. Also dann waren es nicht mehr 7, sondern nur noch 5. Die waren 5 Tore zur Halbzeit nur noch hinten dran. Der Halbzeitstand 6-0 für Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Am Millerntor, ich habe es gesagt, 1-0 weiterhin, 5 Tore nur noch dahinter. Wir gehen in die Kabinen. Was glaubt ihr, was war da so bei den beiden Kabinen, was war da so los bei Gladbach und bei Dortmund?
Ja, ich glaube, dass bei Dortmund wahrscheinlich jeder gesagt hat, Leute, das geht in die Geschichte ein, wenn wir hier am Ende zur Schießbude oder als Schießbude noch zu einer Sensationsmeisterschaft, wie ich dann finde, beitragen aufgrund dieser großen Differenz. Und bei Gladbach kann ich mir vorstellen, haben sie vielleicht nochmal so den Torwart rausgeholt, die gegnerischen, und gesagt, Leute, denkt dran, der hat keinen Vertrag. Vielleicht mal rübergehen, nochmal ein paar gute Worte sagen. Gibt ein Bier auf der Meisterfeier, vielleicht ist er dann noch motivierter.
Im Normalfall, wie es auch 2014 war, bei Deutschland gegen Brasilien, als es zur Halbzeit 5-0 stand, oder? War es 5-0? Ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, 5 war es zur Halbzeit, oder? Da munkelt man ja, dass man in der Halbzeit eher so in die Richtung argumentiert hat, als Jogi Löw. Lass mal gut sein. Ist schon gut, 5-0, passt schon, aber lass uns jetzt nicht 10 draus machen in Brasilien. Also das muss jetzt nicht sein. Was wiederum natürlich nicht geht, wenn man auf Torverhältnis dermaßen angewiesen ist, wenn es um die Meisterschaft geht. Da kannst du natürlich nur sagen, Jungs, die Hälfte haben wir, aber da fehlt noch was.
Und Hans, du lagst sehr nah dran, denn Otto Rehhagel hat ein paar Wochen später gesagt, was er seinem Team in der Kabine mitgegeben hat.
Ich habe meinen Leuten in der Halbzeit noch gesagt, Leute, wenn jetzt der 1. FC Köln durch unsere katastrophale Niederlage, die sich jetzt anbahnt, den deutschen Meistertitel verliert, das wäre schrecklich. Wir können das nie mehr wieder gut machen.
Also er hat wirklich genau das gesagt, was du meintest. Es kann nicht sein, dass wir hier das Zünglein an der Waage sind und uns hier abschießen lassen. Er hat übrigens, weil du auch den Torhüter Endrolat angesprochen hast, er hat ihn gefragt, ob er ihn auswechseln soll. Otto Rehhagel ist auf seinen eigenen Keeper zugegangen, hat gesagt, wie sieht's aus, möchtest du raus? Und Endrolat hat gesagt, ich möchte weiterspielen. Hat viele Jahrzehnte später gesagt, heute weiß ich, ich hätte rausgehen sollen. Dann hätte Horst Bertram die 6 Dinger bekommen, davon bin ich überzeugt. Die meisten vergessen nämlich, dass ich eigentlich fast alles gehalten habe, was haltbar war. Und übrigens war es auch nicht der einzige Spieler, der von Otto Rehhagel gefragt wurde, ob er raus will. Rehhagel ist nämlich zu Sigi Held gegangen, ein erfahrener Dortmunder Spieler, der völlig überraschend draußen gelassen wurde von Rehhagel. Und Sigi Held hat zu Otto Rehhagel gesagt, soll ich jetzt einfach das Spiel noch drehen? Und Reage soll angeblich, so ist es die Geschichte, das hat Sigi Held später der Elf Freunde gesagt, Reage soll kurz nachgedacht haben und dann geantwortet haben, du hast recht. Setz dich wieder hin.
Otto Rehhagel ist auch so jemand, der in der Bundesliga-Geschichte oft an so, ja, in so Momenten dabei war, wo du dir denkst, yo, also irgendwie kann er gerade nicht viel machen. Ne? Also ich denke jetzt an die Jahrhundertverletzung von Ewald Lien, wo der dann irgendwie auf ihn zugerannt kam und mit dieser offenen Wunde auf ihn.
Ja, oder auch bei Hani Ramsi, den er dann rausgeholt hat wegen des Wechselfehlers. Ja, das stimmt. Also er hat wirklich zu ihm dann gesagt, du hast recht, setz dich wieder hin. Also, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, du liegst 6-0, beziehungsweise 0-6 liegst du hinten und es gibt keine Spielerwechsel. Und zwar nicht nur nicht in der Halbzeitpause, sondern er hat die Startelf komplett durchspielen lassen. Also eigentlich, normalerweise sagt man ja, wenn ein Spieler draußen sitzen bleibt, dann sagt man, oh, Höchststrafe. Aber ich glaube, in dem Fall war es einfach Bestrafung genug, dass er den Elf, die da auf dem Platz waren, gesagt hat, okay, wisst ihr was, ihr habt euch das eingebrockt, diese Suppe, die könnt ihr jetzt selber auslöffeln. Und so gab es eben diese 90 Minuten von dieser Dortmunder Truppe, die zur Halbzeitpause mit 0-6 hinten lag. Bei Gladbach bis zu dem Zeitpunkt auch keine Wechsel. Klar, alle waren heiß, alle waren voller Hoffnung. Und es ging auch gleich gut weiter. Zweite Halbzeit, gleich der erste Torschütze natürlich. Mario?
Jupp.
Natürlich. Drittes Tor.
Don Jupp.
Der jedenfalls mit seinem dritten Tor in der 57. Minute. Dann aber, 3 Minuten später, schlechte Nachrichten aus Hamburg. St. Pauli, Okudera hat das 2-0 für den FC geschossen. Die Kölner also wieder 5 Tore vor Gladbach. Die hatten das Messer zwischen den Zähnen, die Gladbacher, und die Dortmunder waren völlig resigniert. Es gibt Aussagen, dass bei den Gegentoren in der zweiten Hälfte der Schiedsrichter den Ball teilweise selber aus dem Kasten wiederholen musste, weil die Dortmunder schon gar nicht mehr dahingegangen sind.
Das kann ich mir auch vorstellen, da hätte ich auch keinen Bock
mehr. Das muss man ja vorstellen. Also die waren wirklich konsterniert und waren so, ich meine, denen war klar, wir steigen nicht mehr ab, die waren einfach, denen war das vielleicht auch scheißegal, trotz der mahnenden Worte von Otto Rehhagel, dass sie hier Wettbewerbsverzerrungen.
Ich stelle mir gerade so vor, dass so ein Köln-Verantwortlicher, so ein Funktionär sich ins Auto setzt und sagt, ich fahre jetzt runter, ich muss da eingreifen. So Werner Kampmann, Bang Boom Bang mäßig, und dann so auf den Platz kommt und sich erstmal den Torwart krallt von Dortmund.
Das Skurrile ist ja, du hast gerade Köln angesprochen, die haben ja wie gesagt auf St. Pauli am Millerntor-Stadion gespielt und die St. Pauli-Fans waren irgendwann für den Gegner. Die St. Pauli-Fans waren nämlich, als die Tore durchgesagt wurden aus Düsseldorf, haben die gesagt, Moment mal, irgendwas ist doch da faul. Die Dortmunder sind doch nicht so schlecht, das Hinspiel ging 3-3 aus und da war der Klassenerhalt zwar noch nicht fix, aber da war Dortmund auch keine überragende Mannschaft. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie sich da so abschlachten lassen, und irgendwann haben die St. Paulianer den Gegner angefeuert. Was übrigens die schöne Folge hatte, dass es nach dem Spiel Verbrüderung gab zwischen den Fanlagern und eine sehr lange Fanfreundschaft zwischen dem ersten FC Köln und dem FC St. Pauli gab.
Also wollte St. Pauli nicht, dass Gladbach Meister wird.
St. Pauli wollte nicht. Die St. Pauli-Fans hatten damals das komische Gefühl, dass weil es halt ein Tor nach dem
anderen. Aber es war nicht gegen Gladbach an sich, sondern nur gegen die Situation.
Genau, sie hatten nichts gegen Dortmund und gegen Borussia Mönchengladbach und waren keine Köln-Fans, aber dachten halt, Moment, das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass sie irgendwie zur Halbzeit 0-6 hinten liegen.
Da stimmt was nicht.
Also wenn es der HSV gewesen wäre, hätte ich es mir noch vorstellen können. Sie sagen, Pauli, ich sage, komm, wir lassen unseren Gegner nochmal treffen und nochmal, wenn die gesehen hätten, der HSV trifft so oft. Aber bei Gladbach denkt man ja, ist ja wurscht.
Also, Stunde gespielt, kurze Inventur, 7-0 für Borussia Mönchengladbach, 2-0 für den ersten FC Köln. Weiter geht's, 61. Nielsen, 8-0, 66. Del Haie, 9-0. Die Gladbacher also nur noch 3 Treffer. Wir sind in der 66. Minute. Du bist nur noch 3 Treffer dahinter. Und Mario, du hast es vorhin gesagt.
Wie steht es zu dem Zeitpunkt bei?
Es steht zu dem Zeitpunkt 9-0 für Gladbach.
Nein, bei dem anderen Spiel?
2-0 für Köln.
2-0.
Mhm. 2-0 Köln, 9-0 Gladbach. 3 Tore bist du nur noch dahinter. Es war ein Hin und Her eigentlich zwischen Hamburg-St. Pauli und Gladbachs Ausweichort Düsseldorf. Die Tore fielen auf allen Seiten. Es gibt ein schönes Zitat von Jupp Heynckes. Er sagte, von der Ersatzbank rief man uns ständig zu, wie viele Tore wir noch machen müssten, um Köln zu packen. Als es 9-0 stand, riefen sie, noch 3. Und da habe ich geantwortet, habt ihr sie noch alle? Und dann wieder ein Schock, denn in Köln stand es 3-0. Flohe mit seinem zweiten Treffer. Ich habe es gesagt, dann mittlerweile bejubelt von den St. Pauli-Fans. Und dann am Ende eben auch diese Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Das ist eine sehr schöne Randerscheinung, finde ich. Und der Gegner der Gladbacher, die Dortmunder, ich habe es gesagt, so wenig Bock, dass sogar der Schiedsrichter die Bälle am Ende aus dem Netz holen musste, denn Endrulat hatte jetzt erst recht keinen Bock mehr. Der denkt sich, wenn ich jetzt hier schon nicht gut genug bin, um erster oder zweiter Torwart zu sein, dann holt euch doch die Bälle selber. Jupp Heynckes in der 77. 10-0. 10-0. Sie waren also wieder 3 Tore nur dahinter. Die Freude währte aber nicht lange. Kullmann in der 83. 4-0 und Okudera in der 86. mit seinem zweiten Treffer 5-0.
Na gut.
5-0.
Das ist ein bisschen zu viel.
Das war dann der Endstand. 5 Tore Unterschied. Das ging einfach nicht mehr. 12-0. Die Gladbacher kamen noch um 2 Treffer ran. Ewald Lienen hat noch als Einwechselspieler, übrigens als einziger Einwechselspieler dieses Spiels, noch ein Tor erzielt. Kulik hat in der 90. Minute noch ein Tor erzielt. Nach 90 Minuten also 12-0 für Gladbach. 5-0 für den FC. Trotz dieses Bundesliga-Rekordsiegs, der bis heute Bestand hat, verpasste Gladbach also die Meisterschaft. Denn, ich lese es einmal die amtliche Endtabelle vor, 86-41 Tore Köln plus 45, 86-44 Tore Gladbach plus 42.
Also wenn
3 Tore am Ende von 34 Spielen. Du erzielst am letzten Spieltag 12 und man darf nicht vergessen, Gladbach hat am vorletzten Spieltag 6 erzielt. Also sie haben 18 Tore in den letzten 2 Spielen erzielt.
Aber es gehören ja immer 2 dazu bei so einem Ergebnis.
Ja,
das kann man so
wo
sagen.
Wo ist das Phrasenschwein? Wo ist
in
es?
Dem Fall sogar 4 Mannschaften quasi.
Und ich meine, bei Dortmund haben wir jetzt über den Torwart viel im Vorfeld von dir erfahren. Kein Vertrag, keine Perspektive. Jo, dann gehe ich da jetzt auch nicht mit 100%iger Motivation rein. Aber dass St. Pauli eben sich dann auch so... ja, schon fast gehen lässt, oder? Also im heimischen Stadion gegen Köln 0-5 verlieren am letzten Spieltag ist jetzt auch nicht gerade ein ruhmreicher Saisonabschluss. Und das finde ich, ohne das jetzt zu unterstellen, aber irgendwie hat man das Gefühl, bei beiden war so ein bisschen, ja, die Lust war raus, oder?
Ja, genau, die Luft war raus auf jeden Fall. Und ich glaube auch, am Ende ist es natürlich auch so, und das hat Berti Vogt, der damalige Kapitän, auch ganz schön gesagt, wenn du nach 34 Spieltagen, auch das ist eine Phrase, am Ende oben stehst, hast du es auch irgendwie gewonnen. Und ich fand...
Ach, den habe ich jetzt zum ersten Mal gehört.
Und ich fand übrigens auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Berti Vogt hat sich hinterher auf jeden Fall als sehr fairer bzw. verständnisvoller Verlierer gezeigt.
Ja, ich muss sagen, ein Kompliment an die Kölner Mannschaft. Und im Großen und Ganzen gesehen haben die Kölner es verdient. Wir haben in den letzten 2 Spielen 18 Tore geschossen. Und ein Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat alles gegeben. Ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn Jupp Heynckes und Alan Simonsen die ganze Saison durchgespielt hätten. Aber so kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen am 1. FC Köln an Hennes Weisweiler.
Klingelt da was? Glückwunsch an Hennes Weisweiler.
Der ja auch ganz lange Gladbach-Trainer war.
Genau, über und den wir schon seit, ich glaube, 1,5 Jahren eine Legendenfolge machen wollen. Hennes Weisweiler ist für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer noch so ein bisschen so eine Unbekannte. Also ich hätte jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt, dass Hennes Weisweiler da Köln-Trainer war, der dort dann die 3. Köln-Meisterschaft der Vereinsgeschichte geholt hat.
Udo Lattek war ja auch ganz lange Köln-Trainer.
Ich weiß nicht wie lange, aber er war es zumindest und er war auch Bayern-Trainer und Udo Lattek, da haben wir auch noch keine Folge drüber gemacht.
War er Dortmund-Trainer nicht auch noch?
Ja, später, genau, mit seinem Assistenten Matthias Sammer zusammen, das war so um 2000 rum. Ja, also... Hennes Weisweiler,
machen, ne?
Ja, okay. Ich weiß. Hennes Weisweiler und Udo Lattek, dass sich auch ausgerechnet diese beiden Trainergranten der 70er da dann so gegenüber oder beziehungsweise da dann so sich dieses Fernduell geliefert haben, ist auch schon wirklich verrückt, wo wir gerade bei Trainern sind. Otto Rehhagel wurde am Tag nach diesem Spiel entlassen. Am Tag danach, normalerweise, ich kenne ja das nur, in der NFL ist
ich
das immer so.
Peter Endrulat wurde schon vor dem Spiel entlassen.
Ja, danke.
Stimmt, stimmt. Am Ende auch so ein bisschen vielleicht von seinem Trainer mit, weil er gesagt hat, das wird nichts. Otto Rehhagel wurde am Tag nach dem Spiel entlassen und hatte dann für viele Jahre einen sehr schönen Spitznamen. Kennt ihr den?
Nee.
Guckt euch den Nachnamen von Otto Piep an. Was könnte man daraus machen nach diesem Spiel, nach dem 0-12? Otto
Gehagel?
Ich denke an Rehakles, aber da bin ich ganz falsch. Ja.
Otto Torhagel.
Ach komm.
Oh. Ey, wurde viele Jahre von der Bild-Zeitung und auch vom Kicker Otto Torhagel getauft. Das war übrigens nicht die einzige Konsequenz, die beim BVB gezogen wurde. Der Verein Borussia Dortmund belegte alle beteiligten Spieler, alle, mit einer Geldstrafe in Höhe von jeweils 2000 Mark.
Das war auch ein bisschen dolle.
Die Begründung war, Zitat, mangelhafter Einsatz und vereinsschädigendes Verhalten.
Gut, die 2000 Mark waren damals wahrscheinlich heute vergleichbar mit 20.000 Euro, wenn man mal so die Relation nimmt. Ja, wollten Sie da vielleicht so ein Statement setzen im Sinne von, hier ist alles mit rechten Dingen abgelaufen, oder?
Ja, genau das ist es. Es gab auch Manipulationsverdacht, auf jeden Fall. Da muss man dazu sagen, da hat dann Köln und der FC St. Pauli nicht ganz mitgespielt, denn ein 12-0 kann man ja schon sagen, das reicht eigentlich, ne? Aber hat eben nicht gereicht. Manipulationsverdacht gab es, wurde auch ganz groß, ich habe es eben gerade schon gesagt, Bild, Kicker, wurde da ganz groß vermutet, ob da irgendwie was nicht ganz koscher lief. Die Überschrift war 12-0, das stinkt. Gut auf den Punkt gebracht. Von Dortmunder Seite wurde das vehement bestritten. Der Verteidiger Armand Theis hat gesagt, am Ende war jeder Schuss ein Treffer und die Mannschaft hat sich irgendwann einfach aufgegeben. Mönchengladbachs Herbert Hacki Wimmer hat gesagt, irgendwie bin ich auch froh, dass wir eben so nicht Meister wurden, denn da hätte es dann nur noch mehr Spekulationen wegen möglicher Schiebung und Manipulation gegeben.
Ganz interessant, ich habe just in dem Moment darüber nachgedacht, was am Ende dieses Spiel für einen Stellenwert hätte in der gesamten Bundesliga-Geschichte, wenn sie mit einer auf der einen Seite sensationellen Aufholjagd Meister geworden wären, aber weil man ja in allem oft sofort irgendwo, ja, also gerade im Fußball ja irgendwie auch gerne mal dann nach der Logik auch fragt und wie das sein kann, wäre es vielleicht auch bis heute einer der größten Bundesliga-Skandale.
Also Mario wäre sauer gewesen, das weiß ich. Also nach deinem, ich habe noch genau dein Gesicht, wir saßen hier am gleichen Platz vor Augen, als das mit dem Pfostenbruch so passierte.
Ja, das macht man auch nicht.
Das wäre jetzt das zweite Mal innerhalb von 7 Jahren gewesen. Es ist ja nicht passiert. Übrigens, der DFB hat auch ermittelt. Allerdings nur kurz. Die beteiligten Dortmunder Spieler, die mussten nach Frankfurt fahren, Otto Fleckschneise. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob damals der DFB schon an der Otto Fleckschneise war. Egal, jedenfalls zur DFB-Zentrale nach Frankfurt. Damals, 1978, mussten die Dortmunder Spieler reisen und sich erklären. Und nach den Erklärungen, und sie haben sich das Videomaterial nochmal genau angeschaut, war klar, nee.
Ich kann mir aber vorstellen, so wie heute oder so wie der DFB in den ganz düsteren Zeiten, dass sie gesagt haben, ah, wir brauchen jetzt irgendein Bauernopfer. Ja, dann lass uns auch einfach den Rehhagel feuern. Yo.
Und eigentlich muss man sagen, die größere Strafe für die BVB-Spieler als diese 2000 D-Mark waren die darauffolgenden Wochen. Denn die Vereinsführung des BVB, die hatte schon mehrere Wochen vor diesem Spiel Freundschaftsspiele anberaumt. Die dann nach der Saison sein sollten, in der
waren dann aber schon am letzten Spieltag.
Sehr gut, Mario, sehr gut. Ja, nee, die waren gegen Amateurmannschaften in der Region und das Team, das zog also über die Dörfer und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was sich die Dortmunder da so anhören musste.
Was war denn jetzt eigentlich mit dem Torwart? Wolltest du nicht irgendwas sagen?
Ja, pass auf.
Die ganze Zeit auf die Geschichte.
Ja, kommt ja noch. Auf jeden Fall hat Lothar Huber, der damalige BVB-Kapitän, hat gesagt, ihr glaubt gar nicht, was wir uns da anhören mussten. Da fielen so Sätze wie, wo steht denn nun dein neues Auto? Wo steht denn nun dein neues Haus? Also da waren sich irgendwie alle...
Ich bin mit dem neuen Auto hergefahren. Schau mal.
Schau mal, hier, kennst du? Nee, kannst du eh nicht leisten. Ja. Danke, verlier du auch mal 0-12.
Ja.
Nee, also das war auf jeden Fall so, dass sich diese Spieler um Lothar Huber einiges anhören mussten, eben bei diesen Freundschaftsspielen. Übrigens ein Kuriosum, 12 Tore, das war genau die Kapazität, ich habe gesagt, es findet in Düsseldorf statt, im Rheinstadion, mehr hätte nicht drauf gepasst. 12 Tore und auch genau 12 Torschützen, mehr hätten nicht drauf gepasst, also eigentlich kann man sagen, Glück gehabt, bei 13 wäre es dann irgendwie doof gewesen, wenn da, keine Ahnung, Berti Vogts endlich mal ein Tor erzielt hätte, der hätte gar nicht stattgefunden, so war es aber ganz okay.
Also auf der Anzeigetafel.
Auf der Anzeigetafel im Rheinstadion war genau 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, links und rechts 7-0, 8-0, 12-0 mit den Torschützen. Ein paar Mal Jupp Heynckes und Kalle der Haie und so weiter und so weiter. Und Mario, Herr Endrulat, zweite Liga, TB Berlin.
Ah!
Schade, ich kann noch mal gerade gucken.
Also, aber mehr als ein Spiel für den BVB, hast du gesagt, gell, weil er davor schon mal gespielt hat.
Er hat für den BVB 6 Ligaspiele.
Ah, nicht viel mehr.
Nee, ein Ligaspiel für den FC Schalke. Oh. Dann hat er bei der Spielvereinigung Erkenschwick 3 Spiele gemacht. Er kam nicht so richtig auf seine Einsatzzeiten.
Also 1 für Schalke, 6 für Dortmund. Das ist jetzt ja bei keinem der Bayern so richtig durchgestartet.
Nee, vielleicht, ja, ich glaube auch nicht, dass Dortmunder gesagt hat, da kommt ein Schalker, weil an den konnte man sich gar nicht erinnern. Der hat nur 1 Spiel gemacht. Und dann hat er aber bei TB Berlin 60 Ligaspiele noch gemacht. Von daher, alles gut. Aber er hatte natürlich echt damit zu kämpfen. Nicht nur, weil dann der Vertrag nicht verlängert wurde vorher schon, sondern weil natürlich in jedem Jahresrückblick und heute auch bei uns immer wieder sein Name mit dieser höchsten Bundesliga-Niederlage fällt. Das ist natürlich nicht so gut. Ein Negativrekord, der wurde ihm genommen. zumindest der, im Mai 2019, da gelang es erst wieder einer Bundesligamannschaft in der ersten Hälfte 6 Tore zu erzielen. Ich glaube, ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht, es war nicht Werder Bremen, es war nicht Bayern München, es war Bayer Leverkusen. Die haben gegen Eintracht Frankfurt nach 36 Minuten mit 6 Toren geführt.
Wann war das?
Im Mai 2019.
Ja, ist gar nicht so lange her.
Nee, 6 Tore nach 36 Minuten und damit haben sie den Rekord unterboten für die schnellsten 6 eigenen Tore nach Anpfiff. Um 2 Minuten haben sie das Ganze unterboten. Also dieser Rekord zumindest, den ist Herr Endrolat und der BVB los. Das 0-12, aber das bleibt. Ja, und so schließt sich dann auch der Kreis. Jupp Heynckes hat viele Tore erzielt in seinem letzten Spiel als Profifußballer. In seinem letzten Spiel natürlich auch für seinen Herzensverein Borussia Mönchengladbach, für den er eben so oft getroffen hat. Und er hat es am Frühstückstisch noch gesagt, eher schießen wir ein Dutzend Tore, als dass Köln bei St. Pauli verliert. Und so ist es dann eben auch eingetreten. Mein Lerneffekt, damit biegen wir auf die Zielgerade ein, war vor allem, dass Otto Rehagel einfach nicht gewechselt hat. A, weil er nicht wollte, aber B, auch weil die Spieler nicht wollten. Es gibt wirklich, so wird es jedenfalls übermittelt, mehrere Spieler, die eingewechselt werden sollten, aber nicht wollten. Sigi Held, ne, hat mit dem Augenzwinkern gesagt, soll ich das jetzt noch drehen? Und der Keeper hat gesagt, nee, ich will nicht raus und hat es dann nur ein paar Jahre später schon wieder bereut.
Vielleicht wurde er auch deshalb verlassen, weil der Verein natürlich viel mehr an Strafe hätte verdienen können, wenn noch ein paar mehr Spieler auf Platz gestanden hätten.
Ich wusste gar nicht, dass es so spitz auf Knopf stand.
Zwischenzeitlich, am Ende waren es 3 Tore.
Ja, mir war nicht ganz klar, dass es der 34. Spieltag war, dieses Spiel. Natürlich, dass das ein 12-0 gab und dass es bis heute der Rekord ist, das weiß man schon. Aber dass es wirklich der 34. und letzte Spieltag war und so haarscharf, dass es eigentlich gereicht hätte, wenn nicht Köln auch so hoch gewonnen hätte, das war mir nicht klar.
Finde ich auch kurios. Ist normalerweise so der 11. Spieltag. Da hast du irgendwie eine Mannschaft, die vielleicht 3 Leistungsträger...
Oder so wie bei Ulm gegen Leverkusen.
Ja gut, da weißt du aber auch, dass Ulm jetzt so vom Kaliber her eher dritte Liga ist. Und,
Na.
Das ist
ja
schon
ihr wisst ja, was ich meine. Aber dass man jetzt so am letzten Spieltag, finde ich auch ist einfach sehr pikant.
Ja, und vor allem, was ich so krass fand, war einfach so dieser Moment, du bist Jupp Heynckes, dein letztes Spiel... Und du denkst, wird nichts. Dann wird es jetzt hier irgendwie ein lockeres Auslaufen vor meinen Fans. 38.000 Zuschauer, auch wenn es nicht der Bökelberg ist, egal. Und dann bist du auf einmal so nah dran. Das ist ja noch viel schlimmer. Du schnupperst ja richtig dran. Du schnupperst dran und denkst, hier geht was. Und du machst die Tore und dann führst du 10-0. Und von draußen schreit einer, so noch 3. Und dann denkst du auch so, was soll ich denn noch machen?
Ja, vielleicht hat sich damals diesem Spiel aber auch bei Otto Rehagel, klar, er wurde danach entlassen, aber auch schon so ein bisschen der Masterplan im Kopf entwickelt,
für die Griechenland-Taktik.
Absolut. Wie er dann irgendwann ein ganzes Euro-Turnier prägt.
Ja. Also, wir sind uns, glaube ich, sicher, mit Dallas hätten die Dortmunder nicht 12 kassiert.
Nee.
Da sind wir uns sicher. Nee, aber ich fand das wirklich genau, was ihr beide auch sagt, dass das so spitz auf Knopf war. Das war mir nicht mehr so bewusst.
Ja, die müssen sich doch gedacht haben, Mensch, 9 Tore, dann 10 und dann 11 oder selbst bei 5, 6, 7. St. Pauli, mach doch auch mal was.
Ja,
genau. Weil die haben ja alles getan. Du kannst ja nicht erwarten, dass du...
Auf der anderen Seite kannst du nicht
von... 8-0 hätte auch schon jeder gesagt.
Aber du kannst natürlich nicht von St. Pauli erwarten, mach doch mal was, wenn von Borussia Dortmund auch nichts kommt. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Also,
nein, ich meine aus Gladbacher Sicht.
Ja, ich weiß. Aber du siehst ja, dass eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die sogar noch besser war als Pauli...
Aber ich meine, Gladbach war ja froh, dass von Dortmund nichts kam.
Ja, klar.
Aber sie haben sich halt gehofft, dass von St. Pauli zumindest ein bisschen was kommt, weil die haben ja Tore noch und nöcher geschossen. Ja. Und es hat nicht gereicht, weil die halt auch 5 schießen, die Kölner.
Witzigerweise war da übrigens nie Spielmanipulation irgendwie ein Thema. Das fand ich ganz interessant. Egal, was ich gelesen habe, egal, was ich irgendwie recherchieren konnte.
Ja, aber so ein 5-0 kann schon mal passieren.
Ja, gegen den späteren
Meister. Haben die damals währenddessen mitbekommen, wie es bei dem anderen Stadion steht?
So ja, das habe ich ja gesagt. So ich habe ja gesagt, die Fans haben
mitbekommen. Ja, aber immer. Also... Bei jedem einzelnen Tor.
Ja.
Immer wieder, okay. Ja, gut. Dann war natürlich klar, dass das in der Mannschaft schnell rumging und dann hieß es, okay, es steht 3-0, aber wir bräuchten
jetzt schon 5. Wahrscheinlich auch Mai, war gutes Wetter, dann...
Eben und aus neutraler Sicht lieber auf der Reeperbahn die Meisterschale feiern als in einem fremden Stadion.
Vielleicht haben die Kölner sie dann auch schon mal eingeladen, haben gesagt, komm her, ihr sagt, wo wir feiern können und wir sagen euch, wo es Geld ist, so ungefähr. Naja, egal, wir wollen jetzt hier gar nicht die Arbeit des DFB...
Alte Akten wieder aufmachen, ja.
Aber eine wilde Geschichte, weil so ein 12-0, ich kann mich nicht erinnern, das gab es auch, ich glaube, selbst als wir früher noch Fußball gespielt haben, so ein 12-0. In der Jugend hat man schon oft mal hoch verloren, und oft vielleicht auch mal hoch gewonnen, aber so 12 ist schon echt.
Ja, 12 ist dolle. Aber naja, gut, aber du hast halt auch nie gegen Jupp Heynckes gespielt, ne? Also da kein Wunder. Nein, aber es ist natürlich bitter für mich hier, dass ich an meinem Geburtstag über die
Höchste... Gut, dass Olli das immer eben gesagt hat, ne? Ja, also, nur, also auch mal.
Aber eine Information, die korrekt ist.
Ja.
Puh, Glück gehabt. Faktencheck bestanden. Ja. Und es ist natürlich nochmal ganz nebenbei auch eine absolute Frechheit, dass ich hier an meinem Geburtstag über die höchste Bundesliga-Niederlage, denn es ist ja nicht nur der höchste Bundesliga-Sieg, sondern logischerweise auch die höchste Bundesliga-Niederlage.
Du hast es dir selber eingebrockt.
Dass ich darüber reden muss, dass mein Lieblingsverein, ach, das führt jetzt zu weit.
Und beeindruckend, dass du, obwohl du die ganze Zeit gesprochen hast, trotzdem 4 Geburtstagsbier trinken konntest.
Gut, dass du noch zählen kannst, verdammt. Egal, ich werde jetzt alles, liebe Leute, dafür tun, dass der Typ hier links neben mir nicht mehr so viel zählen kann. Wir werden jetzt noch ein bisschen feiern, auch Mario, du legst jetzt das Mikro weg. Und dann werden
lass die Kopfhörer auf, wir wollen jetzt mal den DJ Mario hier erleben, komm.
Ja, ist überhaupt kein Problem.
Und wehe, es läuft Stern des Südens.
Nein, das würde ich nicht
machen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, tanzt schön und vorsichtig und gesund in den 1. Mai natürlich. Und dann hören wir uns im Mai nächste Woche wieder bei Folge 132. Danke Hans, danke Mario.
Vielen Dank und es tut mir leid, dass du an deinem Geburtstag durch dieses Dilemma durch musst.
Olli, lass noch was sagen zum Ende.
Ja.
Bleib so gut.
Hier zu Hause
alles, alles, alles Gute.
Tschüss.